Werbung! Wusstest du, dass 70% der Immunzellen im Darm sitzen? Kein Wunder, dass eine ausgewogene Darmflora vor allem für das Wohlbefinden von Babys so wichtig ist. Zum Glück hat die Natur vorgesorgt, denn Muttermilch liefert wertvolle Milchsäurekulturen, die Babys Bäuchlein stärken. Doch auch wenn du nicht stillst, kann dein Baby von natürlichen Milchsäurekulturen profitieren. Die HIP Biocombiotic Folgemilch enthält die einzigartige Kombination aus natürlichen Milchsäurekulturen, die ursprünglich aus Muttermilch gewonnen wurden, und wertvollen Ballaststoffen aus Biolaktose. So wird die Entwicklung des Verdauungssystems deines Babys sanft und natürlich unterstützt. Von Anfang an. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge von Ehrlich gesagt, der Podcast von Echte Mamas. Nur übers Mama sein, sondern vor allem über diese riesige Verantwortung für ein anderes Menschenleben, die damit einhergeht. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich habe das alles erst so nach und nach begriffen. Klar, in der Theorie weiß man das, aber wie sich das dann tatsächlich anfühlt? Heute spreche ich mit Lilly Kolbo über Instagram und auch auf YouTube, bekannt unter Lillys Welt, über genau das. Denn Lilly und ihr Mann Marvin haben sich entschieden, zu ihren eigenen beiden Kindern noch ein Pflegekind aufzunehmen. Und zwar ein Baby. Woher dieser Wunsch kam, wie diese Entscheidung in der Familie getroffen wird und ob das auch außerhalb der Familie vielleicht aneckt, wie das Ganze überhaupt abläuft und vor allem, was das mit der ganzen Familiendynamik macht, das möchte ich heute von ihr erfahren. Und auch ganz viel über Begriffe wie Bereitschaftspflegemami oder Pflege in Kurzzeit lernen. Und vor allem auch aufklären über Lillys Geschichte und auch über das Thema allgemein. Vor allem aber möchte ich mit ihr durch ihre Emotionen gehen, denn ich kann mir vorstellen, dass das mit ganz vielen Gefühlen für Lilly und für alle Beteiligten einhergeht. Vorher, mittendrin und auch jetzt noch weiterhin. Denn das bedeutet, die eigene Welt, Lillys Welt und die ihrer Familie auf eine ganz neue Weise zu öffnen. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Lilly Kolbo.
Yay!
Oh, das schön. Hast du richtig schön gemacht.
Sehr, sehr gut. Jetzt mal ehrlich gesagt, Lilly. Hast du gar keine Angst, dass ihr eure Entscheidung irgendwann mal bereut?
Ehrlich gesagt, natürlich ja. Aber tief in unserem Herzen wissen wir, dass wir das nicht bereuen werden, weil wir unsere Motivation kennen, warum wir das machen, was wir machen. Aber diese Gedanken haben sich gerade in der heftigsten Zeit, die wir hatten, immer wieder eingeschlichen oder wollten sich einschleichen. Und dann haben wir diese Gedanken ganz bewusst wieder weggeschickt und gesagt, die haben nichts in unseren Herzen, in unseren Köpfen und in unserem Haus zu suchen, weil dieses Kind ist es absolut wert, dass wir diese Extrameilen laufen und dass wir unser Leben umstellen, weil es sich ausbezahlen wird für ihn, für uns. Und wir haben uns dazu entschieden und ich sage immer Liebe, ne, wenn man halt verheiratet ist, weiß man ganz genau, was dieser Satz bedeutet. Liebe ist eine Entscheidung. So. Ja. Und die Gefühle kommen und gehen. Du hast schöne Zeit miteinander und du hast richtig schwere Zeiten miteinander. Und wenn du dich für jemanden entscheidest, ihn zu lieben in guten wie in schlechten Zeiten, so wie man so schön sagt an diesem großen Tag, dann bedeutet es auch, in diesen schlechten Tagen zu der Person zu stehen. Und ist es nichts anderes bei einem Kind oder bei einem Baby. Ja, ich kann auch sagen, ja, ich hoffe, ich bereue das nicht, dass ich den Mann geheiratet habe. Ne? Also ich habe mich für diesen Mann entschieden. Ja, bei diesem Mann zu bleiben, egal was kommt. Und genau das gleiche Prinzip wenden wir einfach bei unserem Pflegekind an. Klar kommen Gedanken wie, boah, ey, was hast du dir angetan, dass du diesen Mann geheiratet hast, so, ne? Genau das gleiche kommt natürlich auch so, boah, krass, was für Freiheiten hätten wir, wenn wir nicht dieses Kind aufgenommen hätten? Es ist einfach so. Aber Fakt ist, dann denkst du wieder dran, warum habe ich dieses Kind aufgenommen? Genauso wie, warum habe ich diesen Menschen geheiratet? Weil ich diesen Menschen liebe. Ich habe mich aus Liebe für dieses Baby entschieden, für dieses Kind entschieden. Und ich bleibe dabei, egal was für Gedanken sich einschleichen. Aber diese Gedanken, ganz ehrlich gesagt, kommen natürlich hin und wieder. Aber es ist einfach nur so die Kunst, mit diesen Gedanken richtig umzugehen und denen keinen Raum zu geben. Das ist, glaube ich, so das.
Ja. Ich meine, es ist auch eine provokante Frage, weil man würde einer Mutter, die ein leibliches Kind bekommt oder einen Kinderwunsch hat, das ja auch nicht unbedingt fragen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass man das einfach im Hinterkopf hat, sowohl von außen als auch man selbst, wenn man diese Entscheidung, ein Pflegekind aufzunehmen, nochmal so anders auch challenged vorher, ne?
Ja.
Weil ihr hattet bereits zwei eigene Kinder und der Kinderwunsch ist damit ja irgendwo, ja, erfüllt ist natürlich relativ. Manche haben einfach einen größeren Kinderwunsch, manche einen kleineren. Mhm. Aber wie ist das mit eurem Umfeld gewesen? Haben die diese Art von Fragen gestellt? Habt ihr euch das auch stellen lassen oder sagt ihr da, stopp, bis hier und nicht weiter, das ist unsere Entscheidung?
Also die meisten Menschen haben uns richtig unterstützt und fanden das eher so richtig so, okay, ehrenhaft, so wow, ich könnte das nicht und ich finde das voll toll und so weiter und so fort. Aber also auch aus eher dem engeren Umkreis gab es dann schon solche Kommentare auch von nahestehenden Menschen, wie, diese Kinder, also ganz übel auch, diese Kinder sind schrecklich, du wirst es dein ganzes Leben lang, wirst du darunter leiden und so, der wird alles auf den Kopf stellen und du kannst es dann nicht mehr so einfach so rückgängig machen und so, ne? Also da kamen halt auch richtig viele Gruselgeschichten dann von diesen Menschen, wie so, wie das halt auch verlaufen kann. Und wir haben, also klar denkt man darüber nach, wir sind jetzt, ich würde sagen, wir sind nicht blauäugig, oder so mit rosaroter Brille da reingegangen, weil wir einfach so ein bisschen die Reality dahinter kennen, weil Marvin selber auch teilweise ein Pflegekind war und auch im Kinderheim groß geworden ist. Also er kommt auch eher aus schwierigeren Verhältnissen und kennt diese ganze Materie sozusagen. Ich jetzt nicht so, aber er. Und dadurch, dass ich mit ihm verheiratet bin, konnte ich ganz viel Einblick haben in diese Welt, so, ne? Und ein Pflegekind aufzunehmen ist nochmal natürlich eine andere Hausnummer, weil man das quasi ja so richtig an sich ranlässt alles. Aber wir wussten schon, was auf uns zukommt, hatten natürlich unsere Ängste, haben wir manchmal auch immer noch. Aber wir waren einfach fest in unserem Entschluss und das ist eine Herzensentscheidung. Das kannst du einfach, du kannst noch so viel abwägen. Du entscheidest dich einfach aus tiefstem Herzen für dieses Wesen und da kann niemand mehr was sagen. So, und wir als ganz Familie, wir mussten dahinter stehen. Und ist egal, was andere sagen. So.
Ja, das ist ja im Leben eigentlich immer so, ne? Man muss selber dahinter stehen, egal welche Entscheidung es ist. Klar, das ist eine tiefgreifende Entscheidung, die ihr natürlich auch mit und für eure eigenen Kinder trefft. Aber so wie ich die Einblicke bekommen habe und was ich so von euch weiß, sind eure Kinder ja auch damit in die Entscheidung eingeflossen. Und die sind natürlich auch in einem Alter, wo die sich schon äußern können, ne?
Ja, voll.
Wie alt sind deine leiblichen Kinder jetzt?
Unsere Tochter, die ist 11, da beginnt jetzt richtig so die Pubertätszeit, ist auch eine ganz andere Welt, aber ja. Und unser Sohn, der ist 9, der wird 10 dieses Jahr, genau. Ja, okay. Also die sind fit in der Birne, die wussten ganz genau, was da passiert, als wir dieses Kind aufgenommen haben. Und uns war wichtig, hey, wir haben gesagt, wenn ein Familienmitglied da nicht mitgehen kann, dann machen wir das nicht.
Ja.
Das war uns richtig, richtig wichtig. Und gerade bei unserem Sohn haben wir uns Sorgen gemacht, weil er sehr anhänglich ist und sehr, sehr viel Nähe und so auch braucht. Und genau, wir Schiss hatten, dass er nicht so gut damit umgehen könnte. Aber für die war 100%, wir behalten ihn. Da gibt es kein Nein, kein Wenn und Aber. Die stehen mit ganzem Herzen dahinter. Und für die ist es einfach wie ihr kleiner Bruder. Das ist, die lieben den über alles. Und wir wissen einfach, dass es der richtige Weg gewesen ist. Und das bestätigt sich immer mehr. Und ich feiere meine Kinder dafür, dass die ihr Herz auch öffnen. Ja. Für so eine Art Geschwisterkind, so, ne? Ja.
Ja. Es ist ja irgendwie interessant, dass deine beiden Kinder schon, also groß sind sie jetzt immer noch nicht, aber schon, mit dessen deutlicher Altersabstand sozusagen zu dem Pflegekind haben. Woran liegt das? Also wo kam auf einmal dieser Wunsch her, vielleicht sich für ein Pflegekind oder für Pflegekinder, eure Geschichte ist ja deutlich länger als das, was wir jetzt bisher angesprochen haben, einzusetzen und sich da ja stark zu machen, sich überhaupt zu erkundigen, wie das alles funktioniert? Ist das auch aufgrund von Marvins eigener Geschichte passiert oder was war der Auslöser?
Okay, also Marvin und ich, wir haben, als wir uns kennengelernt haben, da war mir schon immer richtig wichtig, dass wenn ich einen Mann habe, dann möchte ich mit ihm irgendwie so die gleiche Lebensvision teilen. Weil mein Herz hat schon immer irgendwie so für die bedürftigen Menschen auf unserem Planeten geschlagen und vor allen Dingen halt so für die junge Generation, für Kinder und Jugendliche. Genau, und somit, also wir waren beide auf einer Bibelschule und haben da auch so Missionseinsätze gemacht. Ich war zum Beispiel in Brasilien, in Favelas, Marvin war in Kambodscha, in Kinderheimen und so. Also unser Herz schlägt einfach so für das Gleiche, ne? Und genau, und als wir uns da kennengelernt haben, haben wir das halt einfach gemerkt, dass wir den gleichen Herzschlag haben. Und dann hat sich halt noch herausgestellt, dass Marvin selber aus solchen Verhältnissen kommt. Und genau, und wir haben einfach so für uns schon entschieden, eigentlich bevor wir geheiratet haben und alles, wenn wir zusammenbleiben, dann wollen wir uns ein Leben aufbauen, wo wir Kindern in irgendeiner Form ein Zuhause geben. Es ist egal, in welcher Form. Zuerst dachten wir eigentlich, wir wandern aus nach Afrika, bauen da Kinderheime auf und so. Das war so unser großer Traum. Dann waren wir in Afrika für fast 3 Monate in Mosambik und haben so ein bisschen versucht, irgendwie so diesen Afrika-Vibe irgendwie aufzufangen. Aber wir waren, das war einfach nicht unseres. Und ich habe dann einfach gemerkt, ich bin irgendwie in Deutschland zu Hause und ich will irgendwie nach Deutschland so. Und das heißt ja nicht, dass ein Herzenswunsch irgendwie nicht anders ausgelebt werden kann. Und wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall Kindern ein Zuhause geben und wenn es bedeutet, dass wir auch ein Kind aufnehmen. Und genau. Und dann hat sich das einfach alles so ein bisschen verschoben. Wir haben dann irgendwann selber Kinder gekriegt und eigene Kinder zu haben. Dann haben wir auch noch so einen Job gehabt, der ein bisschen crazy war. Wir sind dann immer so durch Deutschland gereist mit unseren Kindern, haben so Kindercamps veranstaltet und so. Und wir kamen irgendwie nie zur Ruhe. Unser Leben war einfach schon immer so ein bisschen wild und bunt. Und genau, aber dieser Herzenswunsch, Kindern ein Zuhause zu geben, der war immer da. Und wir wussten, eines Tages wird es kommen. In irgendeiner Form werden sich Türen öffnen, dass wir Kinder aufnehmen. Und genau, und dann haben wir unser Haus hier gebaut, ne? Wir sind so richtige Landeier geworden und wohnen jetzt so auf dem Dorf. Ich bin eigentlich ein Ruhrpott-Kind, ich komme eigentlich richtig aus dem Ghetto und ich weiß auch nicht, wie ich hier gelandet bin, aber ich liebe das so sehr. Ich komme hier richtig zur Ruhe, weil in meinem Kopf ist immer so alles so durcheinander und ich komme hier wirklich an. So. Und wir haben gemerkt, so hey, unser Leben war so anstrengend, unsere Ehe war auch nicht immer einfach. Und wir haben so viele verschiedene Sachen gemacht und jetzt müssen wir einfach mal cool ankommen und einfach mal chillen, einfach mal Familie sein. Und dann ist unsere Tochter in die Schule gekommen und so und dann waren wir irgendwie und haben wir unser Haus gebaut und dann dachten wir so, okay, nächste Challenge. Also eigentlich,
bevor es langweilig wird.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also eigentlich das, was wir alles gemacht haben oder auch mit diesem Pflegekind, eigentlich, wenn man vernünftig wäre, würde man hier alles erstmal auch zu Ende machen. Ne? Unsere ganze Außenanlage ist noch nicht gemacht und so. Aber unser Herz holt uns immer ein. Das, was so in uns brodelt, wir kriegen das nicht hin, einfach mal die Füße stillzuhalten. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt ist das doch eigentlich chillig. Lass uns jetzt einfach mal damit auseinandersetzen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal so einen Kurs. Also wenn man so Pflegemama oder Pflegepapa oder eine Pflegefamilie werden will, dann geht man zum Jugendamt und sagt, hey, ich habe Bock, mich da zu erkundigen. Und dann wird man eingeladen zu so einem allgemeinen Informationsabend, wo man halt einfach so die Basics einfach mal so sich reinziehen kann bezüglich Pflegefamilie. Und dann kann man überlegen, okay, können wir uns das vorstellen oder nicht? Nach diesem Infoabend haben wir gedacht, okay, wir machen das einfach. Und dann haben wir halt so Seminarabende besucht und haben uns quasi schulen lassen, vorbereiten lassen auf die Zeit. In dieser Phase war das so, dass aber mein Mann das Ganze eingeholt hat aus seiner Kindheit, weil man ja voll diese so Fallbeispiele machen muss und so.
Ja.
Und dann haben wir gemerkt, boah, wir sind emotional eigentlich dann doch gar nicht so weit. Also ich vielleicht schon, aber Marvin nicht. Und wir müssen schon ready sein, weil diese Kinder, die werden ja nicht ohne Grund aus den Familien rausgeholt. Die bringen Päckchen mit und du musst emotional, psychisch stabil sein, um das auffangen zu können. Du kannst nicht selber dann auf einmal eine Krise schieben. Ja. Und mit deinem Leben nicht mehr klarkommen, wenn so ein Kind kommt und sein Paket mitbringt. Ne? Deswegen musst du schon auf jeden Fall am Start sein. Und wir haben gemerkt, wir sind noch nicht so weit. Also haben wir haben die ganzen Seminare beendet und dann haben wir eine Pause gemacht. Dann hat mein Mann erstmal eine Traumatherapie gemacht, fast ein Jahr, glaube ich. Ja. Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wir starten jetzt. Und wir haben, genau, du hast ja gefragt, warum unsere Kinder sind so groß und dann dieser Altersunterschied und so. Also wenn man Pflegekinder aufnimmt, dann muss tatsächlich, das ist vorgegeben, dein eigenes Kind, was schon da ist oder das letzte, muss auch kein eigenes Kind, aber das Kind, was zu Hause ist, muss quasi, was du schon hast, muss 2 Jahre mindestens älter sein als das Kind, was nachkommt. Das ist einfach so pädagogisch wertvoller, ja, weil die eigenen Kinder müssen sich dem neu hinzugefügten Kind sozusagen überlegen fühlen. Wir haben tatsächlich auch schon mal ein Kind aus unserer Verwandtschaft aufgenommen, das war 12 für ein halbes Jahr und unsere Tochter war damals 6. Und wir haben die zusammen in ein Zimmer getan auch noch. Ach, das sind, ja, die stehen sich nahe, die mögen sich, das wird schon cool laufen. Aber es ist wirklich richtig schief gelaufen. Das hat nicht gut funktioniert. Und es hat ganz viel Unruhe in unsere Familie gebracht. Und dann mussten wir das richtig so, wir mussten dann die Zimmer dann doch trennen und so, ne? Und wir mussten ein paar Regeln schaffen und so. Und da habe ich gecheckt, okay, krass, das stimmt. Das ist wirklich so einfach, ja, wertvoll für die eigenen Kids. Wenn dann ein Kind nachkommt, also als wenn das so biologisch einfach so natürlich in unsere Familie so nachgewachsen ist. So. Weißt du, wie ich meine?
Ja, genau. Ja.
Und deswegen haben wir auch gesagt, hey, und ich fand das auch anstrengend mit Kleinkindern. Und diese Kleinkindphase, ich war so glücklich, als die vorbei war mit meinen Kindern. Und dann waren die halt in der Schule. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn der Jüngste in der Schule ist, dann ist richtig chillig. Dann kann ich mich so richtig... Also es ist schon chillig auf eine Art und Weise. Also es ist schon,
ja, okay,
weißt du,
ja,
was ich meine? Aber die Kinder ziehen sich selber an, die ziehen ihre Schuhe an, ihre Jacke an, die können selber ihren Hintern abwischen, wenn die auf Klo gehen. Das können die alles selber machen. Die rufen dich dann nicht mehr, Mama, kannst du kommen oder so, weißt du? So, die räumen selber ihr Zimmer auf. Das ist ja nicht perfekt, aber die sind einfach in irgendeiner gewissen Art und Weise selbstständig. Du kannst dich ganz normal mit denen unterhalten. Wie mit einem, also weißt du, wie mit normalen Menschen halt. Und das bringt so eine, also es hat eine Entspanntheit in mein Leben reingebracht. Und deswegen konnte ich mich dann so nochmal einlassen auf so ein Baby. Und ich wollte auch mit Babys anfangen, weil ich Angst hatte vor Kindern, die schon so vorgeprägt und vorbelastet sind. Deswegen haben wir uns für Babys entschieden. Obwohl Babys auch schon sehr vorbelastet sein können, haben wir dann ja auch gemerkt. Darf man nicht unterschätzen, was Kinder in dem Bauch der Mama schon alles mitkriegen, sowohl körperlich als auch seelisch, geistig. Es ist alles krass, was da übertragen wird. Und genau, auf jeden Fall, deswegen haben wir gewartet, bis unsere Kinder in der Schule waren. Dann mussten wir selber ein paar Dinge aufarbeiten, uns emotional richtig darauf einstellen. Ja, und dann, als wir einfach alle gedacht haben, okay, jetzt fühlt sich das gut an, haben wir auch mit Bereitschaftspflege angefangen. Das bedeutet, das bedeutet halt, dass man einfach sagt, okay, ab jetzt, liebes Jugendamt, wir sind ready, ihr könnt uns einfach anrufen, dann ist man halt einfach erreichbar für die und dann kann einfach jeden Moment das Telefon klingeln und können die halt sagen, okay, hey, wir haben hier ein Kind, XY, wurde gerade geboren. Also es gibt ja die wildesten Geschichten so, ne? Ich erzähle jetzt nicht meine Geschichte, ich sag jetzt einfach mal so, ne? Frei raus. Ja, da ist ein Kind, die Mutter ist abgehauen, wir haben niemanden, wo das Kind jetzt hinkommt. Wärt ihr bereit, das Kind jetzt aus der Klinik abzuholen, zum Beispiel, ja? Dann sind wir dann diejenigen, die dann in die Klinik fahren, das Kind abholen oder jemand vom Jugendamt bringt das Kind halt zu einem nach Hause. Du weißt nicht, was es ist, was für ein Geschlecht, wie das Kind, was es für eine Vorgeschichte hat und so weiter und so fort. Und dann hast du einfach, ohne dass du es 9 Monate ausgetragen hast, ein Kind da. Und Bereitschaftspflege bedeutet, du begleitest ein Kind in einer Phase, wo sich quasi vieles klären muss, ja, kann das Kind wieder zurück zur Mutter, wenn nicht zur Mutter, kann das Kind vielleicht zum Vater, gibt es andere Familienangehörige, wo das Kind einfach rechtmäßig auch leben dürfte und in diesen Prozessen gibt es halt viele, so oft so Gerichtsverhandlungen und so weiter und so fort, ne, und dann begleitest du das Kind entweder wieder zurück in die Ursprungsfamilie oder in dieser Zeit wird entschieden, das Kind kann nicht mehr zurück in die Familie und braucht eine Langzeitpflegefamilie. So, und wir waren ja auch nur so, haben Kinder nur auf Kurzzeit aufgenommen, weil wir halt dachten, hey, wir haben Schiss davor, ein Kind auf Langzeit aufzunehmen. Mhm. Wir hatten wirklich Respekt davor, weil das bedeutet, das Kind mindestens 18 Jahre lang zu begleiten, nicht zu wissen, was auf einen zukommt und einfach das komplette Familienleben über Bord zu werfen. So, ne? Alles, was einem irgendwie so, was schon chillig geworden ist, einfach mal tschüss. Und man hat immer diese Verbindung zu der Herkunftsfamilie. Das ist halt anders. Das ist nicht so, hey, ich habe Bock auf ein Kind, ich bekomme jetzt ein Kind und es ist einfach so, das gehört einfach zu uns. Und nee, da ist immer eine andere Familie und es ist wichtig, mit dieser Familie Kontakt zu haben und so weiter und so fort. Ne? Ein positives Mindset zu haben. Ja, ich laber viel zu viel, ey. Sorry.
Ja, nein, das ist super, das ist super. Aber ich habe so viele Fragen.
Ich bin jetzt einfach mal kurz still.
Nein, ich will ja genau deine Antworten wissen dazu. Aber das ist ja... total krass. Total crazy. Also wenn ich mir alleine vorstelle, also total Hut ab, dass man das macht, eine Bereitschaftspflegemami zu sein und sozusagen beim Amt zu hinterlegt zu sein, angerufen zu werden in einem Fall, dass es jetzt akut ist und man fährt jetzt in ein Krankenhaus und holt das Baby da ab, was sonst einfach niemanden mehr hat. Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Das ist ja schon so eine wahnsinns emotionale Situation.
Heftig also emotional, ja.
Da bricht mir das Herz, wenn ich mich da wirklich reinknie. Aber auch für dich in dem Fall oder für euch zu wissen, jederzeit kann dieses Telefon klingeln. Es muss theoretisch alles da hier parat sein. Also klar, man kann Sachen danach noch organisieren. Aber wir haben den Platz, wir haben ein Bett, wir haben, weiß ich nicht, Windeln Größe 2 vor Ort und solche Sachen. Also sozusagen immer bereit zu sein und bei jedem Telefon klingeln auch zu denken, sind sie es? Ist es jetzt soweit?
Ja, so ist das
auch. So krass. Also wie kann man sich darauf vorbereiten? Und wie seid ihr auch ausgewählt worden? Wird das irgendwie gecheckt, dass eure Familie auch tauglich ist dafür?
Mhm. Ja, das wird auf jeden Fall gecheckt. Und auch in diesem Bewerbungsverfahren kannst du selber auch Wünsche angeben und No-Gos sozusagen angeben, das, was du dir vorstellen kannst und was nicht. Und die gucken schon, okay, welches Kind würde da jetzt irgendwie reinpassen, auch vom Ort her und sonst irgendwas, wo das Kind wohnt, ob das halt passt. Aber in der Bereitschaftspflege ist das eigentlich nicht so krass, wird das nicht so krass ausgewählt wie in der Langzeitpflege, weil die ja wissen, okay, das Kind ist nicht so lange da, ne? Und da geht's eigentlich, deswegen brauchen wir noch viel, viel mehr Pflegefamilien, damit auch die Auswahl ein bisschen größer ist. Die sind dann einfach froh, wenn die halt eine Familie dann haben, die dann einfach sagt, ja, okay, wir sind jetzt bereit, wir holen das Kind halt ab. Aber also in dieser ganzen emotionalen Geschichte, ja, das alles, was du erzählt hast, kann ich voll bestätigen, das ist mega emotional. Aber was ich am schlimmsten immer fand in diesem Prozess war, und es ist halt ganz normal dafür, die können dich anrufen und sagen, okay, wir holen jetzt, also einmal gab es bei mir auch so einen Fall, wir holen ein Kind ab. Und wir sind spätestens um 1 Uhr bei ihnen zu Hause mit dem Kind, ja. Und dann vergeht die Zeit, die kommen nicht, die kommen nicht, die kommen nicht. Dann haben wir schon 3 Uhr. Und ich denke mir so, hä, wo sind die denn, ne? Das Kind muss doch jetzt da sein. Und dann rufe ich schon alle an, kann niemand erreichen beim Jugendamt. Und irgendwann kriege ich einen Anruf und die sagen, ja, Frau Kolbo, wir sind auf dem Rückweg, aber ohne Kind. Mhm. Da ist dann doch irgendwas schiefgelaufen, keine Ahnung, irgendwas Bürokratisches oder sowas. Und das ist ganz oft der Fall. Ja, dass irgendwas dann doch dazwischen kommt und du lässt dich schon richtig darauf ein, jetzt kommt gleich, ne? Dir wurde schon eine Uhrzeit genannt, jetzt kommt gleich ein Kind. Ich rufe alle meine Freundinnen an, hey, hat jemand noch, ich habe jetzt kriege gleich ein Kind in dem und dem Monat, ich habe mir fehlen die Klamotten und so und die kommen schon angelaufen mit ihren Säcken mit der Kleidung und so und jetzt sage ich so, okay, jetzt ist wirklich all safe und dann doch der Rückzieher, ne? Das klappt doch nicht. Und das hat mich am meisten angekotzt, immer dieses hin und her, hin und her. Und ich habe auch immer geheult. Ich konnte überhaupt nicht damit umgehen. Ich musste einfach dann den Rest des Tages einfach weinen, weil ich damit nicht klargekommen bin, dass ich mit meinem ganzen Herzen jetzt bei diesem Kind war. Und das hat schon in meiner Welt existiert. Und dann wurde mir das quasi wieder so, also es wurde einfach genommen. So, es wurde ausgelöscht, dieses Kind gibt's nicht mehr. Und okay, dann muss man wieder 2-3 Tage sacken lassen und dann klingelt wieder dein Telefon. Und dann gibt es wieder eine neue Möglichkeit, ne? Und diese Phase ist echt so, finde ich, die nervenaufreibendste, weil du einfach nicht weißt, wann kommt der Anruf? Was wird das für ein Kind sein? Was wird das für eine Geschichte haben? Werde ich das Kind mögen? So, weißt du, das muss ja auch matchen. Ja. Also, es gibt auch Kinder, da matcht es einfach nicht. Das weiß ich.
Ja, da hätte ich auch voll die Hemmung vor. Weil, also klar, wenn man total kinderlieb ist, dann hat man nochmal ein anderes, anders geöffnetes Herz vielleicht. Aber trotzdem kennt man das ja, dass man manche Kinder einfach, ja, wo es einfach mehr Klick macht als mit anderen.
Ja, es ist auch so.
Und dann hat man sich ja verpflichtet. Man will diesem kleinen, zerbrechlichen Menschenleben ja auch was Gutes tun. Und ich weiß nicht, kann man dann vorher absehen, wie lange man das haben wird bei der Kurzzeitpflege?
Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal haben die mir von Anfang an gesagt, hey, das ist safe. Die Mutter ist jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, für 4 Wochen da und da und da. Das geht jetzt gerade nicht, dass die Mutter sich darum kümmert. So einen Fall hatte ich auch schon mal. Und dann wusste ich, okay, dieses Kind ist nur für diese paar Wochen da. Und das hat mir richtig geholfen. Ich konnte richtig gut damit umgehen und ich habe mich dann auch emotional nicht so krass auf das Kind eingelassen dann. Habe ich richtig gemerkt, weil ich wusste, da kommt es dann wieder weg. Aber wenn du nicht weißt, wie lange das dauert und die ganze Zeit so ein Hin und Her, und das ist ja jetzt bei unserem, was jetzt unser Langzeitpflegekind geworden ist, ja auch so gewesen. Das war die ganze Zeit hin und her und es hat dann doch nicht geklappt und so. Und dann war es schon ein halbes Jahr. und du hast schon die Hölle durchgemacht mit dem Kind, du hast dich das Kind so in dein Herz geschlossen, mhm, und da kannst du auch nicht mehr sagen tschüss. Da kannst du dich nicht mehr gegen das Kind.
Wenn man dann erfährt, es geht zurück, das ist ja auch nochmal wieder total krass. Also egal, ob es jetzt sehr geklickt hat oder nur ein bisschen geklickt hat oder egal, man hat dieses Menschenleben 24 Stunden um sich gehabt, man hat es umsorgt, man hat nachts aufgestanden, weil es nicht durchgeschlafen ist, durchgeschlafen hat und so weiter. Also man hat ja eine Bindung. Und dann kriegt man gesagt, ich weiß nicht wie kurzfristig, so, das wird jetzt wieder abgeholt, es geht in seine Ursprungsfamilie zurück.
Ja.
Da muss man sich noch 1000 Fragen stellen. Geht es dem Kind jetzt gut? Wie sorgt denn die leibliche Mutter dafür? Also, lasst ihr das, ich fange schon zu stottern, lasst ihr das therapeutisch auch für euch begleiten? Wie geht ihr damit um?
Also ich hatte das ein einziges Mal, wo es mir richtig das Herz gebrochen hat, richtig. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich, und das würde ich auch nie wieder machen, für den Fall, falls ich nochmal Bereitschaftspflegemutter, also wenn ich das nochmal ausübe, ich bin zu der Familie gefahren und habe das Kind in die Familie abgegeben. Das heißt, ich habe die Wohnsituation vor Ort gesehen, in welche Situation ich das Kind wieder abgegeben habe. Mhm. Und ich kam damit überhaupt nicht klar. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich viel besser mich davon lösen können. Und ich hab mich so gefühlt, als wenn ich das Kind verlassen hätte. Mhm. Und so, wie kann ich das Kind dem Kind das antun, in so ein Verhältnis, das Kind wieder zurückzugeben, so, ne? Ich habe mich so schlecht gefühlt und ich kam mit dem Gefühl nicht klar, dass ich damit nicht klargekommen bin. Ich habe mich schuld gefühlt, sozusagen, obwohl ich nicht schuld bin. So, ne? Ich habe ja gar keine Verantwortung für das Kind. Haben eigentlich andere Eltern ihre Verantwortung nicht richtig wahrgenommen oder konnten sie nicht wahrnehmen, aus welchem Grund auch immer. Und ich war einfach nur für eine Zeit da, um dieses Kind aufzufangen und das Kind zu begleiten. Und dann meine Aufgabe ist dann wieder, das Kind loszulassen und auch diese Verantwortung abzugeben. So, ich brauche mich nicht schlecht fühlen, ich habe etwas Gutes getan. Und das muss ich mir dann aber immer wieder so sagen. Und genau, ich habe parallel tatsächlich in dieser Phase auch eine Therapie angefangen, auch wegen anderen Sachen. Und mir hat das einfach geholfen, auch mit meiner Therapeutin das einfach zu besprechen.
Ja.
Genau, zu verarbeiten mit meinen ganzen Freunden, mit Marvin rede ich einfach auch ganz, ganz viel und ja, wir sind immer so ein bisschen so extrem in dieser Anfangszeit, wir heulen dann viel so, weiß nicht, für die ersten 1-2 Wochen und dann sind wir wirklich so, dass wir einen Cut machen können und sagen können, okay, wir sind jetzt richtig ready. Also nach diesem schmerzvollen Abgeben, von dem ich gerade erzählt habe, braucht ich glaube so 2 Monate. Und das ist halt das Coole an Bereitschaftspflege. Du kannst dann sagen, hey, ich bin jetzt gerade überhaupt nicht bereit, ein Kind aufzunehmen. Und dann machst du einfach eine Pause. Und du kannst so lange Pause machen, wie du das brauchst. Und ich hatte keinen Stress. Und ich habe gesagt, okay, ich kann jetzt kein Kind aufnehmen. Ich muss das jetzt alles einfach sacken lassen. Und dann, als wir gesagt haben, okay, wir sind wieder bereit, waren wir bereit. Und dann haben wir uns wieder auf den nächsten Anruf gefreut. Und das ist dann wieder so eine, ach, weiß ich nicht, das ist einfach was Schönes. Du weißt so, hey, du kannst ein Kind helfen. Das ist so aufregend, das ist so spannend. Du kriegst so einen Einblick in das Leben anderer Menschen. Deine Sicht wird so erweitert, dein Horizont wird so erweitert. Und du kriegst so eine Weitsicht und du merkst so, hey, weißt du was, wir haben gar keine Probleme. Ich denke mir manchmal so, meine Probleme sind so blöd, aber glaub mir, es gibt so Menschen in unserem Land, die haben so heftige Probleme, denen geht es wirklich nicht gut. Wir haben so viele vernachlässigte Kinder in unserem Land, das kannst du dir nicht vorstellen. Und Vernachlässigung ist der meiste Grund, warum Kinder abgegeben werden. Und häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch, das ist so schlimm, was alles los ist. Und das sind Menschen, von denen man das manchmal gar nicht denkt, wo du nie im Leben vorstellen könntest, dass es denen zu Hause so geht, weißt du? Und da ist so viel gar nicht aufgedeckt. Und das, was wir mitbekommen haben oder das, was ich mitbekommen habe, das eigentlich denke ich mir so, ich würde die gerne alle aufnehmen, aber es geht nicht. Ich kann es nicht, ich habe gar keine Kapazität dafür, ne? Aber ja, dafür brennt mein Herz auf jeden Fall.
Ja, das merkt man. Sag mal, eine provokante Frage vielleicht. Gibt es dafür Geld? Also ich frage deswegen, weil ich ja auch immer Sorge hätte, dass da schwarze Schafe unter den Pflegefamilien dabei sind, die das deswegen machen und vielleicht gar nicht unbedingt die bessere Alternative sind zu der Ursprungsfamilie.
Ja, also auf jeden Fall gibt es Pflegegeld, ne, logischerweise, weil du pflegst ja einen Menschen und auch noch einen Fremden in dem Fall. Genau, und dafür kannst du ja so zum, also je nachdem, wie alt das Kind ist, selber nicht arbeiten gehen, ja, genau, oder nur bedingt arbeiten gehen. Und in jedem Bundesland ist das unterschiedlich. Das wurde jetzt letztes Jahr bei uns angehoben. Das Pflegegeld liegt ungefähr bei 1.200 Euro im Monat in Baden-Württemberg. Ich weiß, es ist zum Beispiel im Norden, glaube, bei zwischen 800 und 900 liegt oder sowas, ne? Es ist wirklich unterschiedlich. Genau. Und in diesem Pflegegeld ist quasi einfach alles drin enthalten, ne? Also so Kleidung, Essen, Trinken, jetzt, wenn die Kinder dann irgendwann in die Schule gehen, Schulbedarf und so weiter und so fort, ne? Da ist alles drin. So. Und wenn das jemand wirklich, also erstens, wenn das jemand fürs Geld machen wollen würde, wäre das irgendwie ein bisschen dumm, weil du hast das Kind 24 Stunden und für 1200 Euro, da kann ich einen Teilzeitjob machen, keine Ahnung, weiß nicht, 20 Stunden oder was und hab dann meine Ruhe. Ja. Also wenn du das wirklich, da kannst du bei Aldi an der Kasse arbeiten oder was und verdienst mehr in 20 Stunden als, verstehst du, wie ich meine? Das macht keinen Sinn. Also es ist wirklich nicht so viel Geld, was man bekommt, finde ich, das Pflegegeld. Und wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich viel effektiver sein in meinen Jobs und in dem, was ich mache, was ich liebe und würde viel, viel mehr Geld verdienen daran, als wenn ich jetzt eine Pflegemutter bin. Verstehst du, was ich meine? So, dann in der Bereitschaftspflege ist es ja sogar so, dass du ja nur Pflegegeld bekommst, wenn ein Kind bei dir lebt. Und wenn du halt zum Beispiel für 2 Monate ein Kind da hast, dann bekommst du Pflegegeld. Und wenn das Kind nicht da ist, dann bekommst du halt gar kein Geld. Wenn du eine Pause machst, kriegst du halt auch kein Pflegegeld, logischerweise. Und ich finde, also früher in der Zeit von Marvin so, wo er selber ein Pflegekind war, sagt er, hat man die Pflegefamilien nicht so richtig gut geprüft. Also wenn du so Julia Leischek suchst, kennst du Julia Leischek? Ja. Ich liebe Julia Leischek. Okay, auf jeden Fall so bitte melde dich und so, ne? Da kriegst du ja mit so diese ganzen Geschwister, die auseinander, getrennt worden sind als Kinder und so, ne? Früher. Die sind ja teilweise in Pflegefamilien gekommen, wo die ja auch selber misshandelt worden sind und schlecht behandelt worden sind, ne? Weil Pflegefamilien, du brauchst einfach immer Pflegefamilien und die wurden nicht richtig geprüft. Da wurde einfach irgendein Kind in irgendeine Familie gesteckt. Heute stehen wir an einem ganz anderen Punkt. Wir haben wirklich einen heftigen Prozess durchmachen müssen. Die haben uns so gelöchert. Manchmal dachte ich so, okay, krass, Alter. Ich musste so einen richtig heftigen Lebensbericht aufschreiben. Habe ich noch nie so viel über mich irgendwie auch selber so auf so ein Papier gebracht, so, ne, über mein Leben. Was die alles ausgefragt haben und wir waren auch ganz offen mit denen, ne? Wir haben auch gedacht, vielleicht trauen die uns das nicht zu, weil Marvin selber auch so eine Vergangenheit hat, dass die denken so, wir sind irgendwie instabil oder so oder können das nicht tragen, aber die fanden es irgendwie so ganz im Gegenteil, weil die gesagt haben, hey, wir sehen, dass das halt voll Mehrwert hat, weil du dich in diese Familie, also in diese Kinder auch hineinversetzen kannst und das spüre ich auch jetzt. Der Marvin hilft mir total in vielen Punkten. Der hat eine Sicht, die ich halt nicht habe und das ist voll das Geschenk. Ja.
Kannst du sagen, wie oft ihr diesen Prozess durchlaufen habt mit den Kurzzeitpflegen? Wie oft hattet ihr Kinder bei euch?
Dreimal. Nur dreimal.
Und dann muss ja irgendwas passiert sein bei euch zu Hause, dass ihr gesagt habt, eigentlich können wir uns auch was Langfristiges vorstellen. Oder hing das mit dem Kind zusammen?
Das hing mit dem Kind zusammen. Ja, das hing mit dem Kind zusammen. Also ja, also ganz ehrlich, ich konnte mir das eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, ein Kind auf Dauer aufzunehmen. Wir konnten uns das alle nicht vorstellen. Ja. Weißt du, wir haben ihn aus der Klinik geholt. Ja. Und also dem ging's nicht gut, ne? Also dem ging's gar nicht gut. Und sorry. Und ich werde es einfach nie vergessen, wie wir ihn das erste Mal da gesehen haben, wie der da lag. Sorry.
Nicht dafür entschuldigen.
Und Marvin hat mir dann schon, ich habe Marvin angeschaut und irgendwie war etwas in unserem Herzen drin, dass wir irgendwie gespürt haben, dass er bleibt und dass wir seine Familie werden. Und Marvin hat mir das auch gesagt. Der hat ihn dann auf den Arm genommen und hat gesagt, ich habe das Gefühl, dass er bleibt. Und ich hatte das auch, ich hatte aber Angst, es auszusprechen, weil ich dann natürlich Angst davor hatte, dass, wenn wir uns dann voll in ihn verlieben, dass wir das überhaupt nicht überleben können, irgendwie dann diesen Abbruch. Und genau, und dann haben wir ihn aufgenommen erstmal und dann diese ganze Geschichte erstmal mitbekommen, was mit ihm passiert ist. Das darf ich öffentlich natürlich nicht sagen. Das steht mir nicht zu und würde ich auch so nicht, selbst wenn ich es dürfte, weil er dann irgendwann mal später, wenn er groß ist, selber erzählen kann, wenn er es möchte. Aber Fakt ist, wir mussten dann halt einen richtig heftigen, harten Weg mit ihm gehen. Und was auch typisch ist für Kinder, die aus Familien rausgeholt werden, gibt es ja einen Grund für. Und ich habe mich oft gefragt, und das war halt so für mich ganz, ganz schlimm, diese Erkenntnis, weil ich bin eigentlich eine starke Person. Ich kann viel aushalten. Aber das ist das erste Mal in meinem ganzen Leben gewesen, dass ich wirklich da lag, in dieser Phase, wo es halt so schwer war mit ihm. Und wirklich dachte, ich schaffe das nicht. Ich habe wirklich richtig, richtig dolle geweint. Weil ich konnte ihn auch nicht beruhigen. Ich habe gemerkt, er braucht etwas, was ich ihm nicht geben kann. Und ich habe einfach dieses Gefühl zu haben, ich bin eigentlich nicht seine Mutter. Ich liebe ihn schon wie eine Mutter, aber ich bin nicht seine Mutter. Und dann mitzukriegen, dass dieses Kind eigentlich auch ja auch von seiner Mutter getrennt wurde, was ja auch voll schlimm ist eigentlich, auch diesen Schmerz vielleicht der Mutter gleichzeitig zu spüren, dass sie nicht bei ihrem Kind sein kann und selber in der Lage sein zu müssen, du musst diesem Kind jetzt aber das geben, was er braucht, aber du weißt gar nicht, was er braucht, weil das einfach Next Level ist und das ist ein neues Land, das kannte ich nicht. Ich bin noch nie auf diesem Boden gewesen, weißt du, was ich meine? Ich musste das alles neu für mich herausfinden und ich lag da so oft und ich habe einfach geweint. Ich habe zum Glück Gott so für mich in meinem Leben, wo ich dann wirklich, ich habe so wirklich zu Gott geschrieben und gesagt, Gott, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich schaff das nicht. Was braucht der Junge? Was braucht der Junge? Was braucht der Junge? Weißt du, das ist so richtig. Ich kann dir es nicht beschreiben. Und dadurch, dass ich jetzt auch nicht alles erzählen kann, ist auch ein bisschen schwierig, ja. Aber und da war für mich der erste Punkt, und das war schlimm für mich, das auszuhalten, Lilly, du hast es jetzt gerade nicht in der Hand und du weißt nicht die Lösung. Du musst es jetzt gerade aushalten, dass du nicht dem Kind genau jetzt das geben kannst, was es braucht. Weil du bist ja selber Mama, du hast ja gesagt, du hast zwei Kinder. Und wenn dein Kind weint, also wenn man ganz frisch Mama ist, dann muss man sich ein bisschen rantasten. Aber irgendwann weißt du es einfach. Du weißt einfach, was mein Kind gerade, du weißt als Mama, ich weiß, was mein Kind braucht. Ja. Du spürst dein Kind. Und als Pflegemama ist es so, du musst das Kind erst richtig, richtig kennenlernen, um das zu spüren. Und ich habe den am Anfang nicht gespürt. Ich habe keine Ahnung, was er durchgemacht hat im Bauch, was seine Bedürfnisse waren. Ich wusste es nicht. Ja. Und er hat sich so durchs Leben gequält gefühlt und ich konnte ihm einfach nicht helfen und ich wusste nicht, was er braucht. Und das war so schlimm für mich. Und ich musste mich richtig rantasten und brauchte richtig Geduld so mit mir, weißt du? Und das war so hart. Und das war ein richtig heftiger Weg. Also es war ein Weg, wir haben dann irgendwann mal aber auch nur durch Connection, weil wir keine richtige Unterstützung bekommen haben von den richtigen Stellen, wo ich dachte, Unterstützung zu bekommen, haben wir dann aber irgendwann richtig professionelle Hilfe bekommen. Und heute sind wir ganz anders aufgestellt. Und der ist jetzt 1 Jahr und 3 Monate. Der ja. entwickelt sich so hammer weiter. Und jetzt erst, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt erst kommt das, dieses, wovon ich gerade gesprochen habe, jetzt fühle ich ihn.
Ja.
Jetzt weiß ich, was er braucht. Jetzt kenne ich ihn. Aber ich musste ihn halt erst kennenlernen. Und ja. es brauchte seine Zeit. Und ich musste das loslassen, dass ich nicht auf alles eine Antwort habe. Und ich konnte auch einfach nicht mehr. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich war die ganze Zeit nur wach. Ich war wie so ein Zombie. Echt.
Und es hat aber nicht dazu geführt, dass ihr in dem Moment gesagt habt, wir kommen an unsere Grenzen. Wir schaffen das nicht. Sondern es hat eher für noch mehr Empathie diesem kleinen Menschen gegenüber geführt?
Beides. Es war wirklich so, wie ich kann nicht mehr. Ich bin richtig an meiner Grenze. Ich überlebe das nicht mehr. Irgendwas in unserem Leben müssen wir ändern. So können wir nicht weitermachen. Aber wir sind all in für ihn. Wir können uns ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen und wir wollen ihm das auch nicht mehr antun. Weil jetzt merken wir, jetzt kommt er an. Ja. Wir sind jetzt sein Zuhause. Wenn wir ihm das jetzt nehmen würden, wären wir richtig dumm. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, müssen wir unser Leben umstellen. Also das heißt, ja, wir waren an unserer Grenze, wir waren über unserer Grenze hinaus. Also ich habe neue Seiten an mir kennengelernt. Ich wusste nicht, dass ich so begrenzt bin in einigen Dingen. Ich glaube, wenn ich so weitermachen würde, 100% würde ich im Burnout landen. Mhm. Und ich habe halt schon so erste Anzeichen gemerkt und habe ich gesagt, nein, jetzt müssen wir die Reißleine ziehen. Und deswegen haben wir einfach unser Leben umstrukturiert für den Kleinen, damit er einfach bleiben kann und wir als Familie überleben.
Kannst du das ein bisschen, also ohne, ich verstehe total, dass ihr nicht in die Geschichte eintauchen könnt um diesen kleinen Menschen herum und seine Anfänge. Aber kannst du ein bisschen noch konkretisieren, was du meinst mit das Leben umstrukturieren? Also einfach aufgrund dessen, dass man ein kleines Kleinkind noch in der Familie mehr hat? Oder gibt es noch andere Dinge, die ihr bei ihm anders machen müsst als mit den bisherigen Pflegekindern?
Genau. Also er muss auf jeden Fall einfach mehr gefördert werden. Es ist einfach zeitintensiver mit ihm als mit unseren leiblichen Kindern auch. Und ich kriege auch oft Kommentare von, ja, stellt euch nicht so an und so. Das ist ja ein Kind, wie ne, so wie wenn du ein eigenes leibliches Kind hättest. Aber das sind dann Menschen, die haben...
Auf Instagram?
Ja, klar. Wenn du wüsstest, was sich einige Leute rausnehmen, die überhaupt gar keine Ahnung haben, wie das ist, ein Pflegekind aufzunehmen. Genau. Fakt ist auf jeden Fall, es ist anders.
Ja.
Und es braucht viel mehr Zeit, viel mehr Aufmerksamkeit. Und deswegen müssen wir uns einfach anders aufstellen. Ja, wir können nicht mehr so weitermachen, wie wir davor gelebt haben. Und deswegen haben wir wirklich ganz aktiv Dinge aus unserem Leben radikal rausgeschmissen, um mehr präsent zu sein in der Familie, um einfach das gut zu machen und da zu sein, das aufzufangen. Weil wenn wir einfach so weitermachen würden, dann würden wir alle kaputt gehen. Das wäre nicht gut. Genau.
Sag mal, in dem Moment, wo ihr den Anruf für diesen kleinen Menschen bekommen habt, was wusstet ihr da schon über das Kind oder wann habt ihr dann noch mehr erfahren? Also wie viel bekommt man sozusagen bereitgestellt oder ist das auch irgendwie eigenverantwortlich, dass ihr auf die Suche gehen müsst, zum Beispiel zu der Ursprungsfamilie, habt ihr Kontakt zu den Eltern, all diese Dinge, werden die bereitgestellt oder bekommt ihr die auf dem Silbertablett?
Also ich habe das bis jetzt so erfahren durch alle Pflegekinder, die ich hatte, dass ich eigentlich alle Informationen, also wirklich auch Ärzte, Briefe und alles Mögliche, habe ich wirklich alles in die Hand gedrückt bekommen, dann bei der Übergabe und dann konnte ich halt alles schwarz auf weiß sehen, was eigentlich Sache ist. Ne? Es gibt aber wirklich viele Pflegefamilien, die haben keine Ahnung, was eigentlich für Folgen dann, also die sehen dann an den Folgen, dass da irgendwas war, Dinge werden verheimlicht, Dinge werden nicht erzählt, Dinge werden auch den Ärzten nicht erzählt, weißt du, das ist eigentlich ein Pflegekind zu bekommen, würde ich als sowas bezeichnen wie so ein Überraschungspaket. Ja. Also du kriegst eigentlich ein Überraschungspaket, wenn du aufrichtige Eltern da hattest, ja, die dann einfach wirklich ehrlich alles kommuniziert haben, dann kannst du dich so ein bisschen darauf einlassen, was dich erwartet, also so dich vorbereiten darauf, aber ich würde sagen, das ist 50-50. Es gibt viele Pflegefamilien, mit denen ich in Kontakt bin, die haben gar keine Infos bekommen. Die kriegen einfach ein Kind in die Hand gedrückt und dann lassen die sich überraschen.
Crazy.
Ja, das ist wirklich verrückt.
Nach welcher Zeit kannst du sagen, oder würdest du rückwirkend sagen, habt ihr nicht nur gespürt, dass der Kleine irgendwie bei euch bleiben muss, sondern habt auch tatsächlich vielleicht die ersten Schritte eingeleitet oder habt ihr gebangt, dass er euch wieder weggenommen wird? Wie ging es da weiter?
Genau, also die allererste Entscheidung liegt natürlich nicht bei uns, sondern beim Jugendamt. Als wir gemerkt haben, dass es eventuell nicht mehr zurückgeht in die Ursprungsfamilie, haben wir für uns einfach überlegt, hey, können wir uns das vorstellen, ihn bei uns zu behalten? Wir haben uns sehr viel damit auseinandergesetzt, sehr viel mit unseren Kindern gesprochen und so weiter und so fort. Und dann haben wir einfach für uns entschieden, wir können uns das vorstellen und wenn das Jugendamt jetzt ein Go gibt, dann wollen wir ihn aufnehmen. So, und das Problem war aber, dass das Jugendamt einige Vorbehalte hatte. Nicht, weil wir irgendwie blöd sind oder sowas, sondern es gab triftige Gründe eigentlich, die gegen uns gesprochen hätten. Und deswegen war das wirklich auf der Kippe. Also es war tatsächlich, obwohl er 6 Monate bei uns gelebt hat, gab es eine andere Pflegefamilie, die in Frage kommen würde und die waren kurz davor, das Kind in diese Pflegefamilie zu geben. Das heißt wirklich, das war richtig krass und ich habe das auch von der leiblichen Mutter erfahren, nicht vom Jugendamt, das war auch krass und sie hat zu mir gesagt, er kommt wahrscheinlich in die Familie und ich will das aber nicht. Und weil die leibliche Mutter gesagt hat, sie will es nicht, gab es dann wieder eine Chance für uns, dass er bei uns bleibt.
Das heißt, heftig, oder? Total heftig. Das heißt, ihr habt Kontakt zur leiblichen Mutter, die sieht euch nicht als Gegenspieler, sage ich es mal, sondern auch irgendwo als Unterstützung für das eigene Kind.
Ja.
Und kann dann mitwirken.
Richtig, schon. Sie hat, also in unserem Fall hat sie auch viele Rechte und kann auch viel mitsprechen, was auch gut ist. Und wir sind in einem guten Kontakt zueinander, so miteinander. Ja, klar, es ist immer eine Herausforderung mit Herkunftsfamilie. In jeder Konstellation ist es einfach immer emotional aufreibend. Ist es einfach so. Aber man muss wirklich offen dafür sein, weil langfristig gesehen ist das für das Kind, das ist bewiesen, einfach viel, viel gesünder in der ganzen Entwicklungsphase, vor allen Dingen auch, wenn er dann irgendwann in der Pubertät ist und so eine Identitätskrise schiebt oder so, ne, ist es bewiesen, dass die Kinder viel stabiler sind, so Pflegekinder, wenn die von Anfang an wussten, wo die herkommen, Kontakt zu ihren Leibchen-Eltern haben. Und deswegen sind wir auch verpflichtet, zum Beispiel einmal im Monat uns mit der Herkunftsfamilie zu treffen. Und diese Zeit gehört dann wirklich den leiblichen Eltern von unserem Pflegekind und wir halten uns dann quasi raus.
Okay, das genau. heißt, es gibt gar nicht diese Fragestellung, wann sagt man es ihm, sondern er wächst gleich mit dieser Situation.
Er wächst gleich damit auf, ja, genau. Aber eines Tages wird er es checken, ne? Jetzt ist er halt noch klein, aber eines Tages wird er es checken und er wird zum Beispiel auch checken, wenn Treffen nicht mehr stattfinden oder das ist halt, davor habe ich schon noch Schiss. Ich habe noch viel Schiss vor vielen Situationen.
Ja, klar. Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir, ich habe mich versucht, in dich hineinzufühlen vorher, was gar nicht ansatzweise geht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sozusagen in das Thema und wie wir damit umgehen würden. Und ich habe einfach mit meinem Mann so Situationen durchgesprochen, wie ob wir sowas auch machen würden, ob das für uns in Frage käme. Einfach, weil ich ein Gefühl für euch kriegen wollte. Und da habe ich mich auch immer wieder gefragt, ob ihr eigentlich mit euren Ängsten, Sorgen und so weiter in der Zukunft auch manchmal seid oder ob ihr das konsequent ausblendet und sagt, wir sind im Hier und Jetzt, wir wissen nicht, was morgen passiert.
Richtig.
Wir haben so oft erlebt, dass irgendwie das Kind wieder weggenommen wurde oder zurück in die Familien geführt wurde und so, dass man wirklich sagt, who knows, in 10 Jahren, in 20 Jahren, wir machen uns da keine Gedanken drüber. Wie geht man damit um?
Also erstens finde ich, ich glaube, du wärst eine richtig süße Pflegemama, Nora. Ja, ich öffne dich mal dafür, ja.
Du legst gerade schon Grundsteine, sage ich dir.
Also die Voraussetzung dafür ist, dass man ein Mama-Herz hat und alles andere kommt, kann man lernen. Also im Hier und Jetzt auf jeden Fall, weil du machst dich sonst wirklich richtig kirre. So, also es ist schon so, es gibt einige, gerade so diese Treffen mit der Herkunftsfamilie lösen oft Ängste aus. Und ich muss dann auch immer 1-2 Tage alles immer sacken lassen, weil dann auch Aussagen getroffen werden, die ein bisschen Unruhe in die Situation reinbringen, wo man dann das Gefühl, also wo man dann, wenn man dem Glauben schenken würde, auch Angst haben könnte, dass er dann doch nicht für immer bleibt oder so.
Ja.
Genau, aber ich versuche dem wirklich keinen Raum zu geben und zu sagen, wir wissen, unsere Aufgabe ist es, jetzt für diesen Jungen zu sorgen, ihn jetzt zu lieben, ihn jetzt aufzufangen, ihn jetzt zu begleiten. Genau wie mit allen anderen Sachen in unserem Leben auch. Und was die Zukunft bringt, das liegt nicht in unserer Hand. Und wenn es schwer sein sollte, dann werden wir da reinwachsen und dann werden wir das schaffen. Wir haben schon so viel geschafft, das werden wir auch schaffen. Weißt du, was bringt es, wenn man sich so viel Sorgen macht, genau um die Zukunft und einfach ja das, was hier im Jetzt passiert, einfach irgendwie, dass wir so kaputt gemacht dadurch. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass mich Ängste irgendwie einnehmen und die Gegenwart irgendwie dadurch negativ beeinflussen. Das möchte ich nicht. Und so eine Einstellung haben wir eigentlich alle, ja.
Für dich und Marvin ist ja das Thema Glaube auch ganz groß bei euch, ne? Also ihr seid nicht nur auf einer biblischen Schule gewesen, sondern ich glaube, das lebt ihr und fühlt ihr auch heute noch.
Ja, auf jeden Fall.
Was für einen Platz hat das in eurem Leben und wie, also ich meine, das führt ja in gerade solchen Situationen wahrscheinlich auch sehr stark hindurch, oder?
Ja, voll. Also der Glaube ist für mich einfach so ein Grundstein in meinem Leben. Also das ist einfach mein Fundament und alles, was ich im Leben tue, was ich entscheide, was für eine Einstellung ich habe und so weiter und so fort, ist einfach darauf gegründet. Ja, zum Beispiel im Hier und Jetzt zu sein oder ein perfektes Beispiel ist auch in dieser ganzen Pflegegeschichte. Genau, also das, was in der Bibel steht, ist einfach unsere, weiß nicht, wie so etwas, an was ich mich festhalten kann, was mir einfach, was mir immer hilft, egal in welcher Situation ich bin. Und es gibt eine Stelle im 1. Korinther 13, kennt eigentlich fast jeder, selbst Menschen, die nicht an Gott glauben. Da geht es um die Liebe, ne? Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist freundlich und so weiter und so fort, ne? Die Liebe sucht nicht das ihren eigenen Vorteil, sondern die Liebe, die hofft alles, die glaubt alles, die Liebe gibt niemals auf. Also da steht halt alles über die Liebe drin. Und ich hatte am Anfang wirklich Schwierigkeiten, weil die ersten 3 Monate habe ich erstmal noch nichts von der Mutter gehört. Und dann auf einmal ist sie aufgeploppt sozusagen und wollte dann Kontakt zu unserem Pflegekind haben. Und es hat mich sehr aufgewühlt. Ich hatte ganz viel Wut in meinem Herzen gegen diese Frau. Ich konnte sie überhaupt nicht verstehen, weil ich einfach nicht, also ich würde, das ist halt so ein Kampf, weil du kämpfst mit diesem Kind, was so leidet. Du weißt, warum es so leidet und du weißt, wer dafür verantwortlich ist oder war. Und ich hatte wirklich manchmal richtige Hasskicks, ne? Ja. Und gerade wenn ich dann so nächtelang einfach da saß, geheult habe, nicht mehr weiter wusste, dachte ich weißt du? Und dann kam diese Frau in mein Leben und ich musste mich mit ihr treffen und ich musste cool mit ihr sein, so, weil es seine Mama war. Mhm. Und ich konnte das nicht. Ich hatte so viel Hass in mir irgendwie. Also Hass hört sich so böse an, aber ich hatte wirklich richtig Wut in mir. Ich konnte mir nicht vorstellen, dieser Frau irgendwie so in Liebe zu begegnen, ne? Und Marvin hat mir dabei sehr geholfen, weil er selber diese Art von, ja, Marvin kennst du einfach so aus seinem alten Leben, auch so dieses Umfeld und so von Menschen, die es nicht so leicht haben im Leben. Und er hat mir versucht, so ein Bild zu malen, wie die Mutter sich fühlt. Und hat mir so viel zugesprochen. Und ich habe in dieser Zeit zum Beispiel wirklich jeden Tag, bevor ich dieses Treffen hatte, diese 1. Korinther 13 gelesen, so, ne, was die Liebe alles ist. Und ich habe wirklich so das ausgesprochen über mir und ich glaube, dass alles, was wir aussprechen, extrem viel Kraft hat und extrem viel bewirkt und sich das dann auch wirklich manifestiert. Und ich habe ganz viel so dieses, so die Liebe ist langmütig, die Liebe ist freundlich und ich habe gesagt, ich werde diese Frau lieben. Ich werde sie lieben und ich habe immer zu Gott gesagt, ich möchte sie mit deinen Augen sehen. Ich möchte nicht irgendwelche Vorurteile oder sowas haben, wenn ich diese Frau sehe, sondern ich möchte wirklich Liebe, möchte Liebe für sie empfinden und so Barmherzigkeit. So, weißt du, wie ich meine? Und das ist eine andere Dimension. Und das kann nur mein Glaube mir geben. Ich weiß, dass ich von mir als Lilly überhaupt nicht so denken könnte in dieser Dimension. Weißt du, ich könnte das gar nicht geben, weil ich einfach nur diese Fakten vor meinen Augen habe, dass das einfach scheiße ist, in was für eine Situation dieses Kind gebracht worden ist. Und da ist einfach nur Wut da, so, ne? Ganz logisch. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich möchte in dieser ganz anderen Einstellung da reingehen und ich sag es dir und das so zieht sich quasi mein Glaube durch mein Leben, dass ich sag, ich binde das ein in Situationen, wo ich sag, ich kann es von mir aus nicht und ich habe diese Frau gesehen, die ist die Tür reingekommen, ich hatte davor wirklich Angst vor diesem Moment und in meinem Herzen, wirklich, das kann ich von meinem ganzen Herzen sagen, war pure Liebe. Pure Liebe für diese Frau und so ein Erbarmen irgendwie. Und ich konnte, keine Ahnung, ich habe so viel Zerbrochenheit und so viel, ich habe so viel Liebe für die gehabt. Ich wollte die einfach nur umarmen. So, ich wollte sie einfach nur umarmen. Und auch wenn ich vom Kopf her das vielleicht nicht verstehe, aber, weiß nicht, ich fühle sie als Mutter, ich habe sie einfach lieb. Und das kann ich wirklich heute immer noch sagen, ich habe sie einfach lieb. Und ich versuche einfach eine gute Herzensmutter zu sein für diesen Jungen und sie ist die Bauchmama, ich bin die Herzmama sozusagen und ich weiß, sie liebt ihn auch. Sie kann nicht für ihn da sein, wie sie es wollen würde, aber diesen Job erledige ich dann quasi einfach und der Junge darf glücklich sein. So, weißt du?
Wow, Lilly, ich habe allergrößten Respekt für dich und auch für Marvin. Also wirklich, da kann sich viele, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden, auch ohne schon ein Pflegekind aufzunehmen, so einfach im Alltag, im Leben. Wenn du jetzt Leuten begegnest, die da super kritisch sind, ne, kannst du dich abgrenzen? Kannst du das auch genau das, was ich jetzt für dich empfinde, auch für dich selber empfinden? Oder gibt es schon Kommentare oder solche Dinge?
Ja, wenn du es gibt Kommentare. Es gibt Kommentare, es gibt blöde Kommentare. Es gibt Menschen, die dann ja auch von der anderen Seite sind, die selber betroffen sind, denen die Kinder abgenommen worden sind. Und solche Menschen schreiben dann unter meine Videos Dinge, wo ich einfach merke, da ist so viel Verletztheit und ich kann das total trennen. Also das kommt überhaupt nicht an mein Herz. Das macht mich überhaupt nicht fertig. Ich denke manchmal ein bisschen darüber nach. Und die tun mir dann einfach leid, die Menschen. Und ich bin überhaupt nicht böse und das ist nicht schlimm für mich, sage ich jetzt mal so, ne? Und ich denke mir, weißt du, dieses, okay, ich habe Respekt vor dir, weißt du, du, Nora, als Person, du hast deine Berufung für dein Leben. Du hast das, wo dein Herz für schlägt und darin bist du gut und das kannst nur du machen. So, du bist die Person, die dieses Puzzleteil, sage ich jetzt mal, ist in dieser ganzen Welt und es gibt eine Aufgabe, die nur du genauso machen kannst, wo jemand anders auf dein Leben vielleicht schaut und sagt, boah, Nora, wie machst du das? Ich könnte das nicht. Das ist ja total verrückt oder so, ne? Aber das bist du. Das ist dein Leben. Das ist das, wofür dein Herz brennt, wofür dein Herz schlägt und darin bist du dann auch richtig gut und du liebst das, was du tust, weißt du? Und du erfüllst deinen Platz auf dieser Welt mit dem, wer du bist und mit dem, was du liebst und das ist so schön, dass wir alle irgendwie unsere Aufgaben haben. Und genauso wie du Dinge tust, die sich andere nicht vorstellen können, genau so tun wir einfach eine Sache, glaube ich, einfach, wofür wir berufen sind. Es ist eine Berufung und wir sind keine Übermenschen, wir heulen hier viel rum, wir streiten auch viel und das ist hier das wilde Leben, ne? Also es ist hier nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, es gibt auch immer wieder Schmerz, aber wir stehen halt immer wieder auf und sagen, komm, aufstehen, weiter geht's, Krone richten, wir kriegen das zusammen hin. Egal, wie schwer es wird, wir halten zusammen, wir machen das. Und uns ist es einfach auch ein Herzensding, eine Stimme zu sein in dieser Welt und auch das zu teilen, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen dieses Herz auch in sich tragen. Das Geberherz, dieses, das Menschen sieht, was den Schwachen sieht. Und ich glaube, dass es auch auch unser Auftrag, sage ich jetzt mal, nicht nur für uns selber zu leben, so wir alle Menschen, sondern dass wir das, was wir haben, das, was uns gegeben worden ist, dass wir das weitergeben, dass wir das in diese Welt tragen und diese Welt damit einfach zu einem besseren Ort machen und Liebe weitergeben, auf die Art und Weise, wie wir das können, was uns gegeben worden ist. Weißt du, dass wir das nicht für uns behalten. Und ich weiß, Nora, dass du auch ganz, ganz viel zu geben hast in dieser Welt.
Zu Gutes und spricht darüber, ne? Sagt man doch. Heißt es in der Bibel. Apropos Stimme. Du und Marvin, ihr habt auch einen eigenen Podcast und da habt ihr nicht nur, aber auch über das Thema Pflege gesprochen. Ja. Und eine Folge hat mich da natürlich besonders berührt, denn der habt ihr auch eure beiden Kinder zu Wort kommen lassen. Ja. Es hat mich richtig, richtig, richtig doll berührt, weil die so süß einfach formuliert haben. So süß. Also wie die in ihrem altersgemäßen Duktus quasi formuliert haben, wie sie dazu stehen und wie sie auch eingebunden wurden von euch natürlich. Weil in einer anderen Folge sagt Marvin auch ganz klar, unsere Kinder stehen an erster Stelle. Und wenn einer von uns hier nicht mehr weitergehen kann, dann können wir das nicht weitermachen. Da kann ich, wenn ich in der Zukunft denke, das macht ihr ja nicht, aber da kann ich ja auch gar nicht rein, weil das würde ja auch alles nochmal wieder super kompliziert machen, wenn man dann sozusagen auf diesem Wege irgendwann zugunsten der eigenen Familie die Reißleine ziehen müsste. Aber wir wollen ja auch nicht in der Zukunft sein, wir wollen ja im Hier und Jetzt sein. Und eure eigenen Kinder, die haben ja so natürlich von Anfang an alles mit begleitet und auch dann mit euch gemeinsam die Entscheidung getroffen, ja, wir wollen den kleinen Mann bei uns behalten. Mhm. Also das Wort behalten finde ich ehrlich gesagt, das fällt mir jetzt gar nicht so
ein. Ich finde das auch irgendwie dumm, ja, aber ja. Ja, ich weiß, was du meinst.
Er soll weiter bei euch leben, ein Teil eurer Familie sein. Wie geht es euren beiden Kindern so im Alltag hier und da, wenn man jetzt mal den Blickwinkel auf Geschwister sozusagen wirft, wo natürlich mal es nervt, wenn da noch ein kleines Geschwisterchen ist oder es nervt, wenn da noch jemand rumschreit oder noch ein Bedürfnis hat, können die das, die haben natürlich wahrscheinlich auch eine andere Herangehensweise als ihr als Erwachsene, wie gehen die damit um, können die damit, können die das gut so für sich im Herzen und im Verstand sozusagen ummodeln oder gibt es da auch Momente, wo du denkst, oh, das tut denen jetzt gerade gar nicht so gut, aber da müssen sie jetzt durch.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, an dem Punkt haben wir echt irgendwas richtig gemacht. Ich hatte immer Angst davor, dass meine Kinder hinten runterfallen. Und ich hatte eher meine Probleme damit, dass ich ganz oft ein schlechtes Gewissen hatte, meinen Kindern gegenüber, weil meine ganze Aufmerksamkeit ist im letzten Jahr total auf unser Pflegekind sozusagen. Ich war all in da drin. auch mit dem Schlafenlegen und so, das haben wir jetzt vor kurzem erst angefangen, dass der Marvin ihn schlafen legt. Und es war halt echt, ich habe mich immer schlecht gefühlt. Ich habe so lange bei dem Kleinen gehangen, dann komme ich raus aus dem Zimmer, will den noch zu meinen Großen und die schlafen schon. Mhm. Naja, ich bin so oft mit einem schlechten Gewissen ins Bett gegangen, weil ich dachte, ich war für meine Kinder nicht da. Ich habe so mich so oft schlecht gefühlt und mich so oft entschuldigt bei meinen Kindern. Und die haben einfach immer gesagt, Mama, das ist doch alles okay. Du bist doch eine gute Mama. Du bist doch für uns da. Und wir sehen das gar nicht so wie du. Und so, die haben immer, ich habe immer nachgefragt, weil ich immer, ich wusste, das ist nicht mein Anspruch. Ich will viel mehr für meine eigenen Kinder da sein. Und so wie das ist, wollte ich einfach eigentlich nicht, dass es wird. Ich wollte das nicht. Und jetzt ist es doch so gekommen, dass der Kleine die ganz oben hier die Priorität halt irgendwie hat, weil er ist ja voll auf mich angewiesen. Ich kann ihn ja nicht einfach in die Ecke setzen und sage, warte jetzt mal ganz kurz, ich muss mich jetzt um meine Tochter kümmern, weil die ihre Hausaufgaben machen muss oder so. Sondern nein, ich übe mit meiner Tochter Mathe und daneben ist das Kind, was schreit. Sie ist dann schon genervt von ihm. Sie fühlt es auch voll, dass es irgendwie, dass es mich dann auch belastet. Meine Kinder sind extrem empathisch und die sind dann halt eher so sehr verständnisvoll und sagen immer so, Mama, ist doch gar kein Problem, der ist doch wie unser Bruder und so. Also die haben einfach, ohne Witz, die werden in ihrem Leben richtig was reißen, weil die haben so ein großes Herz und die sind so, die können sich wirklich zurückstellen und ich will aber eigentlich gar nicht, dass sie sich so zurückstellen. Verstehst du, was ich meine? Und ich fühle mich schlecht, aber für die ist das gar nicht so schwierig und da merke ich auch so, hey, wir sind dafür gemacht und meine Kinder sind auch dafür gemacht, diesen Kindern auch Platz zu machen, weil die können das. Die können das aushalten, die haben überhaupt gar kein Konkurrenzdenken, die lieben ihn über alles, das ist ihr kleiner Bruder und die spielen mit ihm. Wenn ich mal duschen bin, kann ich meiner Großen den auch mal für ein paar Minuten anvertrauen. Das klappt ohne Probleme, weil die voll das Mutterherz auch hat und so. Und ich feiere meine Kinder echt richtig hart. Die sind einfach Hammer. Wirklich. Richtig. Vielleicht kommt das irgendwann mal noch. Weißt du, vielleicht kommt das ja noch, dass sie mir dann Vorwürfe machen und sagen, du warst immer nur für den da und für uns nicht. Bitte. Das darf nicht passieren. Aber jetzt, Stand jetzt, sagen die, Mama, ist alles gut. Du brauchst dich nicht schlecht fühlen und so. Also, ja, es ist eher mein Kampf, also, aber nicht.
Wenn man mehr als ein Kind hat, ist es ja schon eine Herausforderung für eine Mutter und für einen Vater und für jeden, da eine Gerechtigkeit, eine Balance reinzubekommen. Ne? Also als ich mein zweites Kind oder bevor ich mein zweites Kind bekam, dachte ich schon so, wie soll ich denn noch ein Kind lieben? Da merkt man, das geht schon sehr gut. Ne? Das kann man irgendwie aufteilen, das macht die Natur von sich aus im besten Fall. Aber man hat ja schon mit den ganzen Bedürfnissen oft eine Herausforderung in sich. Würdest du jetzt sagen, dass du jetzt für das Pflegekind eine andere Verantwortung spürst? Also ist das ein anderes Gefühl von Verantwortung, weil eben vielleicht auch auf Basis dieser Vorgeschichte, die er hat?
Boah, eine andere, ja. Also ich habe irgendwie, das hört sich jetzt irgendwie komisch an, glaube ich, aber ich habe bei ihm irgendwie viel mehr Respekt, etwas falsch zu machen, als bei meiner.
Ja.
So meine eigenen Kinder so, keine Ahnung, Kopf zerschlagen, egal, mein eigenes Kind, beim Pflegekind so, scheiße. Nein.
Ja, aber ich kann das irgendwie nachvollziehen.
Aber es ist so, das fühlt sich an wie fremdes Eigentum, womit du mehr vorsichtig umgehen musst. Und wenn da was passiert, also wenn er sich mal verletzt hat, dann war das schon, da war hier mehr Theater, als wenn ein Kind unser Kind sich verletzt hat. Also wir haben schon mehr Respekt irgendwie. Das stimmt schon, du hast recht, ja. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber ja. Ja, aber ist so.
Sag mal, habt ihr irgendwelche witzigen Anekdoten, dass ihr auf der Straße von Leuten, die eure Geschichte gar nicht kennen, zum Beispiel sagen, oh, der sieht ja aus wie du. Also das ist ja genau das.
Also Leute, die wirklich das nicht wissen, also wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, dass er voll in unsere Familie reinpasst, dass er so aussieht wie einer von uns. Ich sehe das irgendwie noch gar nicht so richtig. Genau. Und letztens meinte jemand, die das nicht wusste, dass es unser Pflegekind ist, der sieht ja voll aus wie Marvin. Marvin sieht so anders aus. Marvin sieht so anders aus. Also ich finde, der sieht überhaupt nicht aus wie Marvin. Und ich musste dann so lachen. Und ich so, wie Marvin? Nee, gar nicht irgendwie. Aber ich finde das richtig schön, weil so langsam am Anfang habe ich dann immer so gesagt, ja, das ist ein Pflegekind und so, ne? Und jetzt denke ich mir so, ach, kack drauf. Ich sag einfach, ja, Mann, ist mein Sohn. Fühlt sich manchmal irgendwie falsch an. Weil es ist ja eigentlich nicht mein Sohn, aber für mich ist das wie mein Sohn. Ja. Weißt du, ich meine? Und ich mir tut es dann für die leibliche Mutter weh, sage ich jetzt mal, wenn sie mich reden hören würde, wenn ich sage, dass es mein Sohn ist. Deswegen habe ich da immer so ein bisschen Respekt vor. Deswegen sage ich schon so eher Pflegesohn. Aber es fühlt sich für mich an wie mein Sohn. Ja. Und ich will auch zu ihm sein wie zu einem Sohn. Ja. So, ne? Aber du hast immer im Hinterkopf, es ist immer präsent. Das ist halt einfach nicht dein leibliches Kind. Und da musst du halt einfach irgendwie gefühlt noch besser drauf aufpassen. Obwohl wir auch sehr gut auf unsere eigenen Kinder aufpassen.
Würde ich dir auch nicht unterstellen.
Ja, aber,
sag mal, jetzt aber seid ihr ja von jetzt auf gleich oder immer wieder mit kurzen Teasern vorab, aber ihr seid ja wieder in eine Welt reingezogen worden, in der, die ihr eigentlich schon hinter euch hattet, nämlich vielleicht unruhige ja. Nächte, das Boah. Zahnen und so weiter. Boah. Also alles, was eine junge Mutter, also eine frisch gebackene Mutter auch erlebt. Ja. Wie fühlt sich das an und wie organisiert ihr das auch beruflich? Das ist ja wirklich ein einschneidendes Erlebnis auch für den ganzen Alltag und die Dynamik zu Hause.
Ja, boah, richtig heftig, ey. Ich musste erstmal richtig drauf klarkommen. Ich habe vor 2 Monaten ungefähr zu Marvin gesagt, jetzt check ich das, dass wir ein Kind aufgenommen haben, womit wir und mit diesem Kind einfach alles jetzt nochmal durchleben müssen. Weil davor ging es immer nur um die Entscheidung, diese ganzen Emotionen und so. Und jetzt halt der Alltag da. Und du denkst dir, ach du Scheiße. Die schlaflosen Nächte, die haben mich richtig gekillt. Wirklich, richtig, weil wenn ich ausgeschlafen bin, ich habe Power ohne Ende. Ich bin am Start, Mann. Ich bin richtig pumped. Oh, aber wenn ich eine Nacht nicht geschlafen habe, ey, boah, ich bin richtig, richtig aggro. Ich hab keine Energie und wenn ich keine Energie habe, mag ich mich selber nicht. Weißt du? Kennst du das?
Ja, kennen also, wir doch alle.
Wenn du schlecht geschlafen hast, bist du dann auch so blöd? Zu deinen Kindern oder zu deinem Partner?
Ja, also Schlaf ist, muss ich total priorisieren, weil ich einfach gerne und viel schlafe und das ist nicht immer möglich und deswegen muss man da richtig auf sich aufpassen. Das ist für mich auch die Basis von allem.
Aber bist du immer aufgestanden nachts, wenn deine Kinder nachts wach waren oder habt ihr euch das geteilt?
Ich würde sagen, wir haben es uns geteilt. Also in der Zeit, wo es nicht anders ging, weil ich gestillt habe, habe ich es gemacht. Manchmal habe ich ihn geweckt und gesagt, kannst du mit einfach neben mir sitzen?
Ich fühle mich und war der lieb? Nach. War der lieb und hat das mit dir gemacht? Wow, das ist richtig schön.
Ja, ich weiß auch sehr, sehr zu schätzen.
Und Marvin, darfst du nicht nachts wachen.
Heutzutage bin ich ehrlich gesagt wieder an einem Punkt, wo ich so einen tiefen Schlaf habe, dass ich es manchmal gar nicht höre.
Krass, okay.
Das ist, halt, das ist eine 50-50-Entscheidung, wer von uns aufsteht. Wir sind aber in der Regel wirklich, die schlafen durch und wenn, dann kommen sie zu uns rüber, schön. Dann wird die Decke einmal gelüftet, dann krabbelt ein Kind rein und dann...
Ja, das ist was anderes als dieses, ne, dieses... Und diese Zähne, ey. Wann geht das nochmal zu Ende? Wann haben die Kinder alle Zähne?
Oh.
Ich hab da keinen Bock mehr drauf.
Also eigentlich müsstet ihr bald durch sein, würde ich jetzt mal sagen, aber du weißt ja,
es ist... zwei, oder?
Immer anders. Ja, und jetzt ist es ein Jahr, drei also Monate oder sowas, ne?
Ja, mit 2 Jahren haben die doch alle Zähne, oder? Oder schon früher?
Bei uns war es ein bisschen früher, aber ich weiß nicht, ob das
so im Buch steht. Auf jeden Fall, also diese ganzen Wehwehchen, ne, das ist ja alles irgendwie normal. Und irgendwie habe ich auch gedacht, so weiß noch alles, wie das geht, ne? Weil unser Sohn war dann ja schon irgendwie 7 oder sowas oder 8, keine Ahnung. Und genau, so Pampers wickeln. Das ist wie Fahrradfahren. Hast du einmal Pampers gewickelt in deinem Leben? Hast du einmal eine Pampers gemacht? Kannst du immer eine Pampers machen. Das ist einfach so richtig Float, ist alles drin. Auch Flasche geben, alles so das Baby schaukeln und so, ist alles richtig drin. Genau. Aber im Alltag, um auf deine Frage zurückzukommen, Marvin hat seinen Job komplett reduziert. Der ist jetzt 2 Tage die Woche zu Hause, um mich zu supporten. Und an den Tagen, wo er arbeitet, arbeitet er noch ein bisschen länger, quasi, um einfach 2 Tage komplett hier zu sein. Das heißt, er supportet mich dann mit allem. Er macht dann auch Haushalt, den Kleinen schlafen legen, für die Großen da sein. Der ist auch im Elternbeirat und so und ist in der Schule aktiv. Also so richtig im Elterngame drin. Was ich richtig feiere, ich bin so stolz auf ihn, weil er so ein bisschen so ein Pascha gewesen früher, so ein halber Türke ist er auch. Also, weißt du, was ich meine? Er musste so richtig reinkommen in dieses ganze Ding und in den ersten Jahren mit unseren Großen habe ich viel übernommen und er hat richtig mit den Jahren einfach gelernt, so, ne, da reinzufinden und der macht das richtig, richtig gut. Ich feiere ihn dafür. Und ich finde es auch richtig schön, dass er seinen Job reduziert hat. Und das ist das, was viele Menschen nicht checken. So, wie könnt ihr? Ihr habt ein Haus, ne? Ihr müsst ja noch voll viel hier machen und so. Und wir wohnen ja auch immer im Schwabenland, ne? Die Menschen, die sind sehr auf Sicherheit und so gepoolt und wir sind ein bisschen verrückt. Also wir entscheiden Dinge anders einfach, ne? Und genau, uns ist einfach wichtig, es ist Priorität, dass wir mehr für die Kinder da sein können, weil jetzt ist die heiße Phase ist. Und deswegen hat Marvin gesagt, nee, der ist dann einfach mehr da. Ich habe einen meiner Jobs gekündigt.
Ja.
Das haben wir konkret verändert. Das heißt, jetzt ab Januar arbeite ich nur noch die Hälfte. Marvin arbeitet 20% weniger. Und ich bin gerade noch ein bisschen da drin, so mich so einzugrooven in das Ganze. Ich habe noch eine Anstellung und meine Selbstständigkeit als Content Creatorin und kann meine Zeit da ziemlich flexibel einteilen. Und Marvin und ich, wir unterstützen uns einfach gegenseitig und wir bekommen jetzt auch noch zusätzliche Unterstützung für das Pflegekind. Wir haben so Hilfen beantragt und so weiter und so fort, dass wir einfach zu Hause, auch im Haushalt und so ein bisschen supported werden und das läuft jetzt alles an und das wird gut. Also wir brauchten Zeit, um uns irgendwie richtig so einzugrooven, um uns auf diese neue Situation einzustellen. Wir mussten halt viel wegstecken und unser Leben jetzt anders gestalten, als wir uns eigentlich vorgestellt haben, aber es ist okay. Man muss irgendwie offen sein, weißt du, das Leben verändert sich immer, du weißt nie, was morgen ist. Da musst du einfach offen sein, einfach mal so die Vorstellung abschalten, sagen, okay, was für Möglichkeiten gibt es noch? Welchen Weg können wir gehen? Wir müssen nicht gehen, den Weg gehen, den alle gehen. Manchmal nervt das, weil du es immer erklären musst, aber egal.
So. Ihr habt so eine schöne Energie, wirklich. Also es finde ich ganz beeindruckend und ich finde es ganz toll, was ihr da macht für den Kleinen und für die vorherigen Babys, die bei euch eine Zeit lang zu Besuch waren, sozusagen bei euch gelebt haben. Ich finde es auch schön, dass du das alles teilst. Man kann das ja ein bisschen mitverfolgen. Ich denke, du warst die Identitäten der Kinder ausreichend, sowohl der eigenen als auch des Kleinen. Aber man kann sich ein bisschen informieren darüber, wenn man da auch Interesse hat und ihr gebt echte Einblicke. Ich weiß nicht, ob ihr das vorher auch gemacht habt. Habt ihr Austausch mit anderen Pflegeeltern, Familien gehabt?
Ja, wir haben enge Freunde, die das gemacht haben und so. Okay. Und ich habe die genervt, ich habe die alles Mögliche ausgefragt und so weiter und so fort. Und wir haben vor Ort Menschen, die das auch machen, die wir kennen. Und auch jetzt über Instagram und so, da wächst die Community immer mehr von einfach anderen Pflegeeltern, wo ich auch mega von profitiere, weil man sich austauschen kann und einfach einander helfen kann. Also hätte ich andere Pflegeeltern nicht gehabt, die mir ihre Tipps gegeben hätten, würde ich heute auch woanders stehen. Ja. Dafür bin ich sehr dankbar.
Ja, interessant, dass man da so viel Gutes im Sinn hat und dann trotzdem aber auch Negatives erntet. Ne? Das finde ich immer wieder faszinierend.
Aber es ist immer im Leben so, Nora, oder? Du kannst die besten Absichten haben, etwas zu tun. Du kannst die richtige Herzenseinstellung haben. Und dann gibt es immer irgendeinen Gegenwind, irgendeinen Mensch, der irgendwas kritisiert oder es ist einfach so. Und du musst lernen, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, in deinem Leben dahinter zu stehen, dich darauf zu stellen, coole Menschen auch an deiner Seite zu haben, wo du weißt, die stehen hinter mir, wir sind alle hier am Start und was andere denken, das muss man wirklich abschalten, weil sonst verliert man immer wieder den Fokus, weißt du, warum man die Dinge tut, die man tut. Mhm. Und und das musst du für dich entscheiden, das muss jeder für sich selber entscheiden und es geht nicht darum, anderen Menschen irgendwie zu gefallen oder sowas, sondern einfach die Mission, die man hat, für sein eigenes Leben auszuführen.
Vollkommen richtig, Lilly. Vielen Dank. Das ist ein super Schlusswort, das nehme ich so. Und ich danke dir von Herzen, dass du so uns diese Einblicke gegeben hast und auch so ehrlich gesagt hast, was du so gefühlt hast auf der ganzen Reise und auch immer noch fühlst. Und dass es natürlich auch Momente gibt, wo man Zweifel hat und Sorgen und Ängste.
Ja, ganz normal.
Weiß ich sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich hätte so vieles gerne noch über dich erfahren wollen.
Ich kann ja noch
das habe ich so viel gehabt. Ja, cool. Also wenn ich jetzt noch eine Sache sagen könnte, dann wäre es auf jeden Fall, dass ich wirklich Menschen das aufs Herz legen will, die irgendwie mit dem Gedanken spielen, Pflegeeltern zu werden, geht dem nach. Habt nicht so viel Angst davor. Informiert euch einfach, ihr habt nichts zu verlieren, euch einfach zu informieren und dem nachzugehen, weil es braucht wirklich sehr, sehr viel mehr Pflegeeltern. Es braucht Familien, die Kinder in Not aufnehmen. Da gibt es einfach einen fetten Mangel und wir müssen uns breiter aufstellen für diese Kinder, die es absolut wert sind, dass wir diesen Weg gehen für sie.
Ja, das stimmt.
Amen. Das war's.
Danke dir, Lilly.
Danke dir, Nora. War schön mit dir.
Fand ich auch.
Tschüssikowski.
Tschüssikowski. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein bisschen Liebe da. Abonniert den Podcast dort, wo ihr ihn hört. Bewertet ihn unbedingt, ganz wichtig. Folgt unserem neuen Instagram-Kanal echtemamas.ehrlichgesagt. Da wollen wir nämlich ganz separat für diesen Podcast ein bisschen Fahrt aufnehmen und kommentiert und liked, was das Zeug hält. Wünscht euch Gäste und Gästinnen, die uns durchs Schlüsselloch gucken und auch hören lassen sollen. Und teilt in eure Stories, wie und wo und wann ihr diese Folge hört und ob sie euch gefallen hat. Und nicht vergessen, verlinkt uns natürlich. Das würde mich total freuen. Bis nächste Woche bei Ehrlich gesagt, eure Nora.